Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute am Buß- und Bettag im Jahr 2019. Heutzutage, da will man vieles messen. Da wird vieles gemessen. Und aus dem Gemessenen, da wird was berechnet. Ich frage mich, wie wäre es denn, wenn wir das heute Abend mal mit unserem Glauben machen würden? Weil der Buß- und Bettag, der lädt ja dazu ein, sich mal ganz selbstkritisch so ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Wo würdet ihr euch denn da einordnen? Würdet ihr sagen, mein Glaube, der steht fest? Ich bin fest überzeugt? Bin absolut sicher? Oder vielleicht gehört ihr eher zu diesen 75% Leuten, ja, die sagen würden, der Glaube ist mir schon eine große Stütze, aber ich kann nicht so an alles glauben, wie es im Glaubensbekenntnis festgehalten ist. Vielleicht gehört ihr auch zu denen, die sagen, ja, das ist so halbe-halbe. 50-50, 50% auf der einen Seite, 50% auf der anderen Seite. Ja, gibt schon so Zeiten, da glaube ich, aber dann kommen auch immer wieder so Momente, wo ich in Zweifel gerate. Wie auch immer ihr euch bei dieser Glaubenssicherheit einordnen würdet, wie es ihr es empfindet, ob ihr da unsicher seid oder ob ihr sicher seid. Es könnte sein, dass die Letztgenannten die Ersten im Reich Gottes sein werden. Und es kann auch sein, die sich ganz sicher fühlen, dass die am Ende draußen sind. So jedenfalls wirbelt Jesus in einer für mich aus seinem Munde sehr ungewohnten Sprache meine und vielleicht auch unsere Ein- und Vorstellungen mal ganz kräftig durcheinander. Ich lese als Predigttext heute für den Buß- und Bettag Worte aus dem Lukas-Evangelium im 13. Kapitel. Bei Luther ist der Text überschrieben mit von der engen Pforte und der verschlossenen Tür. Und er ging durch Städte und Dörfer und lehrte, und nahm seinen Weg nach Jerusalem. Es sprach aber einer zu ihm, Herr, meinst du, dass nur wenige selig werden? Er aber sprach zu ihnen, ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen, und werden's nicht können. Wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangt draußen zu stehen und an der Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, tu uns auf, dann wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her? Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du uns gelehrt. Und er wird zu euch sagen, ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her? Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird Heulen und Zähneklappern sein, wenn ihr sehen werdet Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes, euch aber hinausgestoßen. Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein, und sind Erste, die werden die Letzten sein. Einige, sagt Jesus hier, einige, Was heißt einige? Viele, die werden nicht hineinkommen. Sie werden draußen bleiben. Also wir hören ganz deutlich, es gibt ein zu spät. Heulen und Zähneklappern wird er sein. Es gibt ein zu spät. Und ich denke, das sollten wir in der Kirche auch immer wieder betonen. Es gibt ein zu spät. In diesem Leben, da musst du dich für Jesus Christus entscheiden oder da lehnst du ihn ab oder du entscheidest dich gar nicht. Und das ist genauso, als wenn du ihn ablehnen würdest. Weil nach diesem Leben, da kann es dir passieren, dass es da ein zu spät gibt, wenn du diese Entscheidung nicht getroffen hast. Und Jesus sagt, da hilft auch kein Klopfen an der Tür, da hilft kein Hämmern an der Tür. Ich kenne dich doch, mach auf, das hilft da auch nichts mehr. Manche werden vielleicht denken, ja, das ist ja eine ganz befremdliche Sprache, die unser Herr Jesus Christus diesmal spricht. War ganz anders als sonst. Das sind harte, entschiedene Töne, die er anschlägt. Jesus, das verrät uns Lukas hier, der ist gerade auf dem Weg nach Jerusalem. Eindeutig wissen wir, sein Weg, der führt jetzt in die Enge, der führt jetzt in die Entschiedenheit. Die religiöse Elite der damaligen Zeit, die hat schon lang sein Todesurteil beschlossen gehabt. Den mussten sie aus dem Weg räumen. Der war denen nicht ganz geheuer. Und da ist einer, der das merkt. Da ist einer, der wirkt so ein bisschen wachgerüttelt. Und der fragt ihn, ich finde, man kann das raushören, der fragt ihn geradezu so ein Stück weit besorgt. Herr, meinst du, dass nur wenige selig werden und gerettet werden? Wer weiß, was die Person schon alles von oder über Jesus gehört hat, von seinen Gleichnissen, seinen Wundern, auch von seinem Ruf, in die Nachfolge zu kommen. Tief verunsichert wirkt der Fragende. Ich spekuliere mal so ein bisschen. Vielleicht hat er gedacht, ja, ich bin doch so ein ganz normaler religiöser Mensch in dieser Zeit. Ich kenne die Gebote, hab nichts richtiges Böses getan. Mit dem Glauben an den Gott Israels, da bin ich vielleicht so ein bisschen einfach nur groß geworden. Hab von Kindesbeinen an die Riten dieser Religion geglaubt. Oder ich übertrage es mal so auf uns, ich bin getauft. Ich bin zur Konfirmation gegangen. Ich habe vielleicht sogar kirchlich geheiratet. Von Fall zu Fall. Da brauche ich die Kirche. Da brauche ich Gott. Er antwortet nicht allgemein, sondern er spitzt seine Antwort in einem Gleichnis auf den Fragenden zu. Das hilft auch schon, eine allgemeine, theoretische Antwort auf so eine ganz praktische Frage, die da gestellt wurde. Nein, wenn du dich wirklich so in Frage gestellt fühlst und dich fragt, ich weiß gar nicht, wofür ich gelebt habe, bin ich vielleicht auf dem falschen Weg, dann hat das für dein Leben auch ganz entscheidende Konsequenzen. Jesus, der gibt der Frage noch mehr Nachdruck. Es gibt nur eine enge Tür. Und viele, die versuchen, die trachten danach, hineinzukommen. Aber es gibt ein zu spät, irgendwann ist es zu spät. Enge Tür, viele Menschen und ein zu spät, dem kann man sich nicht mehr entziehen. Aber noch ist die Tür offen, sagt Jesus. Aber bei deiner Vorstellung von Tradition, bei deiner Vorstellung von so einem normalen, frommen Leben, und dein Argument, ja, ich gehöre doch irgendwie mit dazu. Damit passt du durch diese enge Tür nicht durch, sagt er. Und manche werden sich herausreden und sagen, Herr, du müsstest uns eigentlich gesehen haben. Du warst doch bei uns. Dann sagen, wir haben deine Worte gehört, wir haben von dir gelesen, wir haben eine Bibel daheim gehabt. Gut, vielleicht stand die mehr im Bücherregal, aber irgendwann mal so in der Konfirmandenstunde haben wir doch mal in diese Bibel reingeschaut. Wir haben dich gesehen, wir haben dir zugewinkt. Eigentlich müsstest du uns doch kennen und Kirchensteuer haben wir auch unser ganzes Leben bezahlt, mal ganz nebenbei bemerkt. Ich kenne euch nicht, wird der Hausherr sagen. Gott nur als eine Möglichkeit zu haben, für den Fall, dass ich ihn brauche. Gott nur als Möglichkeit zu haben, bei der Taufe, bei der Konfirmation, bei der Hochzeit. Gott nur als Möglichkeit zu haben, bei einem Trauerfall. Das ist ein Verständnis, das Jesus ganz ausdrücklich nicht teilt. Ein solcher Glaube von Fall zu Fall, nur da, wenn ich es brauche, wird nie das wirkliche Gottvertrauen finden, das uns Jesus eigentlich zum Geschenk machen will. Die Antwort Jesu, ich bin ganz ehrlich, die trifft mich hart. Gott zu kennen, das ist mehr als darum zu wissen, dass er vielleicht existieren könnte. Glauben, das heißt bei Jesus nicht ein Fürwahrhalten. Glauben, das heißt bei Jesus immer Vertrauen. Und dieses Vertrauen bedeutet immer Beziehung. Beruf dich bitte nicht auf deine Konfirmationsurkunde. Beruf dich nicht auf deinen Taufschein. Weil die sind keine Berechtigung für das Reich Gottes. Es werden zwar viele im Reich Gottes zu Tisch sitzen, sie werden aus allen Himmelsrichtungen kommen, haben wir im Predigttext gehört. Aber die Tür, um da hineinzukommen, die ist eng. Und die lässt keinen Raum für irgendwelche Vorzeigeverdienste. Die lässt keinen Raum für angeborene Rechte. Ja, in unserer Familie waren wir schon immer evangelisch, waren wir schon immer katholisch. Und die lässt auch keinen Raum für irgendwelche Traditionen, die man nur so übernommen hat, ohne deren eigentlichen Sinn zu verstehen. Die Tür ist für alle offen. Aber sie wird so schmal sein, dass du durch diese Tür nur als Einzelner hindurchkommen kannst. Da kommt es ganz auf dich an. Unter den Augen Gottes, da genügt es nicht, Gott nur für möglich zu halten. Es genügt nicht, an ihn zu glauben, sondern ihm zu glauben. Ihm mit Leib und Seele zu glauben, Hand und Fuß. Das ist kein Fürwahrhalte-Glaube, sondern das ist Gottvertrauen, was Jesus hier fordert. Der Schriftsteller Ulrich Schaffer, da hat mal Folgendes geschrieben. Bewohne deine Handlung, entdecke deine ganz eigene Meinung und übernimm nicht unbesehen die Ansicht anderer, die dein Leben nicht leben werden. Sei in deinen Augen, lass dein Inneres durch sie sichtbar werden. Du und nur du hast am Ende dein Leben zu leben. Darum kannst nur du entscheiden. Es ist wichtig, dass du deine innere Stimme hörst und dir traust. Entscheiden heißt wach werden. Und wach werden, das heißt entscheiden. Wenn ich Jesus richtig verstehe im Predigttext hier aus dem Lukas-Evangelium, dann möchte er genau das. Dann möchte er uns mit diesen Worten wachrütteln. Will er uns so richtig fest wachrütteln, dass wir aufstehen aus irgendeiner falschen Sicherheit heraus. Den Glaubenssicheren, den möchte er sagen, verlass dich nicht so sehr auf dein Gestern, nicht auf das, was früher mal gewesen ist. Den Unentschlossenen hält er vor Augen, wann willst du dich entschließen? Und dieses Entschließen, das ist ganz wörtlich gemeint. Entschließen, das heißt nichts anderes als entschlossen, also offen sein. Wann willst du entschlossen sein? Wann willst du offen sein? Wann willst du offen sein für Christus? Wann willst du offen sein für dein Wort? Und denen, die meinen, ihr Glaube sei zu klein, sei zu schwach, zu wenig, denen sagt er, ihr Letzten, ihr könntet auch zu den Ersten gehören. Die Tür ist offen. Zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Auch unser Abendmahlstisch, unser Altar, der ist gedeckt. Kommt durch die Tür. Wagt den Schritt durch die Tür hindurch, jeder für sich einzeln. Kommt, sagt er, ring darum, wo du auch stehst mit deinem Gottvertrauen. Blicken wir zum Tisch im Reich Gottes. Wir haben gehört, da sitzen Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten an diesem Tisch. Und ich frage mich, warum sitzen sie dort im Reich Gottes? Und ich denke, weil sie voller Gottvertrauen ihre Wege gegangen sind. Abraham, der war bereit, seine Heimat zu verlassen. Der war bereit, alles hinter sich zu lassen, um auf Gottes Wort zu hören. Der war bereit, Gott zu folgen. Er hat mit Gott verhandelt und mit ihm darum gerungen, dass die verwahrloste Stadt Sodom nicht untergeht. Isaak, der konnte nachgeben im Streit mit den Philistern, der hat den Frieden gesucht. Jakob, der hat seinen Söhnen, die Josef an die Ägypter verkauft hatten, verziehen und war damit so ein Stück weit ein Zeugnis für Gottes verzeihende Güte. Ein Prophet, beispielsweise der Prophet Amos, der prangert die Ungerechtigkeit und Selbstgefälligkeit der Leute in seinem Volk an. Der prangert an, dass sie nur noch religiös sind, dass sie nur noch religiös Gottesdienste feiern, aber dass diese Gottesdienste keine Auswirkung auf ihr Leben haben. Dass sie aus dem Gottesdienst rausgehen und dann am Ende doch ganz die Alten sind, ganz unverändert. Aber das Interessante, keiner von denen beruft sich auf das Vergangene. Vielleicht auf die Beschneidung als Bundeszeichen. Aber nee, da beruft sich keiner drauf, sondern jeder richtet sein Tun unter dem Segen Gottes danach aus, was jetzt dem Leben dient. Und er wagt es zu vertrauen. In den schwierigsten Umständen, in den schwierigsten Begebenheiten. Und sie wagen es zu vertrauen, auch wenn ihnen Widerstände begegnen. Sie ringen darum, Gottes Güte zu leben, Gottes Güte mit ihrem Leben zu füllen. Und alle aus dem Osten und Westen, Norden und Süden, die im Reich Gottes am Abendmahlstisch des Herrn sitzen werden, das werden diejenigen sein, die im Vertrauen auf Gott aufbrechen, die im Vertrauen auf Gott aus sich heraustreten, die im Vertrauen auf Gott ihr Leben ändern, umkehren, Buße tun und die versuchen, in dieser Welt als Jesus-Nachfolger zu leben und zu handeln. Ich gebe es ganz ehrlich zu, es sind schon harte Worte, die uns heute am Buß- und Bettag zugesprochen werden. Aber dieses Gleichnis Jesu, das nimmt uns heute Abend alle in die Entscheidung. Nehmen wir es im Glauben an, was uns Gott in der Taufe im Abendmahl ganz bedingungslos schenken will? Oder sind das für uns nur überlieferte Riten, die unser Gewissen irgendwie beruhigen und die unsere religiösen Bedürfnisse stillen sollen? Eine fremdklingende Sprache Jesu für alle, die sich fragen, wofür lebe ich? Bin ich der, den sich Gott erdacht hat, sodass er mich am Ende wiedererkennt? Da, wo mein Leben für Gottes Güte durchlässig wird, wo ich mich traue, der zu sein, den Gott in mir sieht, wo ich mich auch gegen Unrecht stelle, da fällt Licht in das Leben hinein. Da bekommen wir Früchte der Buße und der Umkehr geschenkt. Für alle, die sich nun nicht zurücklehnen, sondern die jetzt vielleicht erschrocken, vielleicht jetzt sogar so ein bisschen wachgerüttelt sich fragen, Herr, meinst du, dass nur wenige selig werden? Wird nun der letzte Vers, der zunächst so hart klang, zum Trost und zur Hoffnung? Weil die enge Tür, die ist noch nicht zu. Es besteht für jeden von uns, für jeden Menschen in Deutschland, auf der ganzen Welt, immer noch die Möglichkeit, einer von diesen Letzten zu sein, die zu den Ersten gehören werden. Die enge Tür, die ist nicht zu. Wir können hindurchgehen im Vertrauen auf Christus. Nicht mit unserem religiösen Anhängsel, nicht weil wir Kirchensteuer bezahlen oder einer bestimmten Religionsgemeinschaft angehören. Wir können diese Tür durchqueren, allein wenn wir Jesus Christus vertrauen. Wenn wir heute am Buß- und Bettag vielleicht ganz neu sagen, das, was du getan hast am Kreuz von Golgatha, das nehme ich an. Ich habe vielleicht mal Mist gebaut in meinem Leben, Jesus Christus, aber ich komme zu dir. Dein Blut am Kreuz, das ist für mich geflossen. Lasst uns darum ringen, liebe Gemeinde. Nicht nur am Buß- und Bettag, unser ganzes Leben. Wie Martin Luther es sagte, das ganze Leben eines Christenmenschen, das soll Buße sein, Umkehr sein, Neuausrichtung auf den lebendigen Gott. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.